Deutschlandfunk, Andruck.
Letztlich war die NSU-Mordserie nur möglich, weil man sich schon 1980 geweigert hatte, aus dem rechten Terror Schlussfolgerungen zu ziehen. Das schreibt der Historiker Uffe Jensen in seinem neuen Buch. Darin beleuchtet er einen antisemitischen Doppelmord, der in der Bundesrepublik lange Zeit ignoriert, heruntergespielt, kleingeredet und verdrängt wurde. Vor allem wurde er nicht als solcher, als antisemitisch motivierter Mord erkannt. Jensen erzählt die Geschichte dieses Verbrechens und seine Folgen. Michael Kuhlmann ist unser Rezensent.
Am Abend des 19. Dezember 1980 tötete ein Neonazi zwei Menschen. Shlomo Levin, den früheren Vorsteher der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, und seine Ehefrau Frieda Peschke. Die zweite rechtsextreme Mordtat im Freistaat Bayern innerhalb dreier Monate. Denn gerade Ende September hatte der Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest für Entsetzen gesorgt, mit 13 Todesopfern und über 200 Verletzten. In beiden Fällen waren die Täter Mitglieder der Wehrsportgruppe Hoffmann, einer rechtsextremistischen Gruppierung, die das Bundesinnenministerium kurz zuvor verboten hatte. Uffe Jensen konstatiert:
Im Erlanger Doppelmord überlagerten sich die schon länger bestehende Schwierigkeit, der NS-Vergangenheit zu gedenken, und die Herausforderung, die aktuelle Bedrohung durch Antisemitismus angemessen wahrzunehmen und mit der überlebenden Gemeinschaft der Juden richtig umzugehen.
Und so wurde der Doppelmord bald schon vergessen. Jensen holt ihn zurück ins Bewusstsein und gibt zu, man könne nicht beweisen, dass Karl-Heinz Hoffmann, der Kopf der Wehrsportgruppe, mehr getan habe, als dem Mörder zu helfen, unterzutauchen und die Tat zu vertuschen. Jensen weist aber nach, dass Hoffmann auf Shlomo Levin bereits 1977 aufmerksam geworden war. Hatte Levin doch als Redner auf einer Kundgebung in Nürnberg Flagge gezeigt.
Wir haben das Fürchten verlernt. Wir wollen mit in die vordersten Reihen gehen, um denen, die die Juden zu Millionen vernichtet haben, die Wahrheit ins Gesicht zu schreien. Damit sie nie wieder den Mut, von einer Auschwitz-Lüge zu sprechen, diesen Mut nie wieder haben sollen.
Etwas mehr als drei Jahre später waren Levin und seine nichtjüdische Ehefrau tot. Polizei und Sicherheitsbehörden allerdings ermittelten nach Jensens Beobachtung lange in einer falschen Richtung. Eine Parallele zu den Fehlern bei der Verfolgung der NSU-Morde zwei Jahrzehnte später. Man erkundete das persönliche Umfeld Levins. Jensen erläutert:
Dabei war offenkundig die Annahme vorherrschend, die Tat hänge in irgendeiner Form mit der jüdischen Herkunft eines der Opfer zusammen. Aber gerade nicht in dem Sinn, dass Levin aufgrund dieser Herkunft ins Visier antisemitischer Täter geraten war. Vielmehr glaubte man, dass an dem Juden irgendetwas so faul sein musste, dass man sich bei der Aufklärungsarbeit auf dessen Umfeld konzentrieren konnte.
Jensen beschreibt in einem historischen Exkurs, wie die bundesdeutsche Gesellschaft nicht nur die Erinnerung an deutsche Menschheitsverbrechen verdrängte, sondern wie sie auch die Gefährlichkeit von Neonazis chronisch unterschätzte.
Die Behörden haben Schwierigkeiten, sich antisemitischen Rechtsterrorismus vorzustellen. Terroristische Gewalt wird am Ende der brutalen 70er Jahre ausschließlich mit der extremen Linken in Verbindung gebracht. Nur wenige politische Entscheidungsträger in der sozialliberalen Bundesregierung oder in einigen SPD-Landtagsfraktionen haben die wachsende Gewaltbereitschaft des rechtsextremistischen Lagers überhaupt registriert.
Zwar habe die Polizeidirektion Erlangen sofort an ein politisches Motiv gedacht. Und das Bundeskriminalamt suchte sich einzuschalten, weil man einen Zusammenhang mit Terrordrohungen der PLO vermutete. Die PLO hatte Mitglieder der Wehrsportgruppe im Libanon militärisch geschult. Aber der Generalbundesanwalt habe diesen Verdacht verneint. Und das bayerische LKA, so Jensen, habe so ausdauernd gemauert, dass das BKA letztlich klein beigab. Die juristische Ahndung des Doppelmordes endete wie das Hornberger Schießen. Der Täter tötete sich 1981 selbst. Eine Mittäterschaft Hoffmanns verneinte 1986 das Landgericht Nürnberg Fürth. 1982 schon hatte der Bundesgerichtshof befunden, die Wehrsportgruppe möge als terroristische Vereinigung im Libanon aktiv gewesen sein. Sie sei es aber nicht in Deutschland gewesen. An beiden Entscheidungen meldet Jensen Zweifel an.
Der Erlanger Mord wird im Rückblick als eine antisemitische Terrortat erkennbar. Was die deutsche Gesellschaft über viele Jahre nicht in der Lage war zu verstehen. Als ungeheure Tat muss das Attentat als solches endlich ernst genommen und angemessen aufgearbeitet werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit für die in Vergessenheit geratenen Opfer.
Uffe Jensen hat ein lesenswertes Plädoyer verfasst. Er kann seine Bedenken gegenüber dem Verhalten von Polizei und Justiz ebenso schlüssig untermauern wie seine Kritik am chronischen Verdrängen des Neonazismus und seiner Gefährlichkeit in der bundesdeutschen Gesellschaft. Wohl verschweigt er offenkundige Gegenbeispiele. So wurde etwa im Programm des WDR engagiert vor dem Antisemitismus und vor der Gefährlichkeit Rechtsradikaler gewarnt. Prominent tat das etwa die vielgehörte Jugendsendung Radiothek. Die Radiothek allerdings wurde just Ende 1980 eingestellt, sehr wahrscheinlich auf politischen Druck von rechts der Mitte. Wenn auch nicht wegen ihrer Berichte über junge Neonazis, sondern wegen des Generalvorwurfs chronischer Linkslastigkeit. Und dennoch könnte sich Uffe Jensen in solchen Details wiederum bestätigt fühlen.
Michael Kuhlmann besprach Uffe Jensen, ein antisemitischer Doppelmord, die vergessene Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. 317 Seiten, Suhrkamp Verlag, 24 €.